Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Ein Frontalangriff auf die verfassungsmäßig garantierte Kunstfreiheit.
Der Vorwurf lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Fast türkische Verhältnisse.
Das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit.
Der Vorgang war so bodenlos, dass auch dem ahnungslosesten Menschen klar werden musste, was da schiefgelaufen ist.
Zwar wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt, aber es stellen sich immer mehr Fragen.
Die werden wir heute auch nicht beantworten. Hier in Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast mit Christine Watti und
Julius Stucke. Dafür ist das eine Kunstaktion hier, oder? Ist es?
Ja, genau. Ich glaube, und damit war es das auch dann schon für heute. Das
Schönen
war
Tag
unser
noch.
Beitrag zur Diskussion um das Zentrum für politische Schönheit. Nee, Quatsch. Wir wollten natürlich genau diese Geschichte aufgreifen. Ironischerweise war das tatsächlich so, dass wir zu einem Zeitpunkt darüber geredet und nachgedacht haben, als die Ermittlungen gegen das Zentrum für politische Schönheit wegen der mutmaßlichen Bildung einer kriminellen Vereinigung, nachdem dieses Zentrum für politische Schönheit Stelen vor Björn Höckes Haus aufgestellt hat. Das war die Aktion, auf die sich diese Ermittlungen bezog. Als diese Ermittlungen eben noch liefen, und da dachten wir, wir machen einfach einen Podcast über Kunstfreiheit und was sie heute bedeutet. Und dann wurden diese Ermittlungen eingestellt.
Genau, und jetzt machen wir einen Podcast über das Scheitern.
Genau, jetzt machen wir einen Podcast über das Scheitern, aber vor allem eben auch darüber, dass wir dachten, okay, dieses Kunstfreiheitsthema steht natürlich immer noch im Raum und die Frage, was hat es mit dieser Aktionskunst oder politischen Kunst eigentlich auf sich? Wie weit soll die eigentlich gehen? Wir werden hier keine moralischen Fragen beantworten, aber haben eben trotzdem festgestellt, dass es ein Thema, über das wir noch mal ein bisschen reden müssen,
genau.
Weil gerüttelt wurde an allen.
Und es bleibt ja auch die Frage, ob denn jetzt einfach so, weil Ermittlungen, wie du sagst, eingestellt, alles wieder in Butter ist oder ob man eben dann doch noch sagen muss, nee, so ein bisschen wurde da eben dann doch an der Kunstfreiheit gekratzt.
Genau, und diese, wie gesagt, juristische Fragen können wir hier nicht beantworten. Wir gucken auch nicht in dieses ganze Gemetzel da aus Staatsanwaltschaft und wer da wohin gehört und so weiter. Das machen wir nicht. Macht bestimmt unser aktuelles Radioprogramm deutschlandfunkkultur.de immer weiter. Aber wir wollen wirklich uns mit der Kunst beschäftigen und haben natürlich, erster Disclaimer dieses Podcasts, auch das Zentrum für politische Schönheit angefragt und waren ganz erfreut, weil es kurz so aussah, als würden die sich doch auch noch mal zu Wort melden wollen.
Genau, die haben erst gesagt, wir wollen unbedingt mit euch sprechen und dann hatten sie aber doch keine Zeit, was natürlich einerseits auch gut sein könnte, dass sie wirklich gerade viele Anfragen zu bearbeiten hatten und andererseits ahnt man natürlich bei sowas wie dem Zentrum für politische Schönheit auch immer, ja, vielleicht planen die halt auch ihre eigene Art von Antwort und haben jetzt keine Lust auf so ein Podcast-Interview.
Es kann auch immer sein, dass sie uns persönlich natürlich auch doof finden, aber das setze ich nur mal hier in Klammern. Ansonsten, also Aktionskunst versus Strafgesetzbuch, wie weit soll Kunst gehen? Dachten wir, gibt ja noch andere Aktionskünstler-Kollektive. Und zwar das Peng-Kollektiv.
Genau.
Ach so, möchtest einen Trenner haben, ne? Vorher, einfach mal so einen Trenner. Ja, das ist quasi auch wie ein Ausrufezeichen. So, Julius.
Genau, ein Ausrufezeichen wie hinter Peng. Auch das sind Künstler, Aktivisten, die subversive Aktionskunst machen, die zum Beispiel oft mit falschen Identitäten arbeiten, die dafür auch mal für ihre Arbeit den Aachener Friedenspreis bekommen haben, als sie sich ausgegeben haben als CDU-Ortsverband und als solcher gefordert haben, Waffenexporte müssten enden. Das sind so Aktionen, mit denen Peng eben ja auf subversive Art und Weise versucht, mit Kunst auf sich aufmerksam zu machen. Und genau, die haben wir heute Vormittag besucht in Berlin-Kreuzberg.
Sag mal nur ganz kurz noch, wo ihr wart, weil mich dieses Wir ist vielleicht missverständlich. Ich war nicht dabei, Anastasia Rohn war dabei, die Begleiterin dieser aktuellen Lakonisch Elegant Podcast-Folge. Und ihr wart, wo wart ihr denn?
Wir waren
geheimen Ort?
Wir waren an einem geheimen Ort. Es gibt auch geheime Namen, also Namen wechseln da auch häufig, wenn man mit Peng spricht. Auch die nutzen halt immer mal eben andere Namen. Und ja, wir waren in einem, das ist jetzt aber ein sehr Berlin-spezifisches Thema, in einem sehr bedrohten Haus, was sozusagen von vielen verschiedenen Gruppen genutzt wird und aber unter finanziellem Druck steht, wie so vieles.
Gut.
Ich bin Nina, ich bin seit 4 Jahren Teil vom Peng-Kollektiv. Wir haben keine spezifische Berufsbezeichnungen, aber meine offizielle Bezeichnung ist Dezernatsleiterin für Ethik und Ästhetik. Ja.
Was hast du denn gedacht, als du gehört hast von diesem Ermittlungsverfahren gegen das Zentrum für politische Schönheit?
Ja, also das war krass. Also ich war so ein bisschen gespalten, weil einerseits ist es natürlich extrem besorgniserregend, andererseits hat es auch eine gewisse skurrilen Touch, ja, dass irgendwie während wir rechte Netzwerke in der Bundeswehr haben, die ganze Hannibal-Enthüllungen, auf der anderen Seite so ziemlich harmlose Künstler wie das Zentrum für politische Schönheit angegangen werden als kriminelle Vereinigung. Wäre das nicht echt, würde man denken, das ist fast ein gut ausgedachter Scherz.
Würdest du sagen, jetzt funktioniert irgendwie doch alles ganz gut? Da war vielleicht eben ein Staatsanwalt, der das vorangetrieben hat, aber jetzt ist es dann doch schnell eingefangen? Oder würdest du sagen, nee, da bleibt schon irgendwie ein Schaden zurück?
Ja, natürlich bleibt ein Schaden zurück, weil dieser Fall ist auch nicht ein isolierter Fall. Ich würde das eher in Zusammenhang sehen mit anderen Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind. Ich finde, es ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung in unserer Gesellschaft insgesamt und nicht nur in der Frage der Kunst, was gerade passiert. Also kritische gesellschaftliches Engagement wird kriminalisiert, linkes Engagement wird kriminalisiert, unabhängig davon, wie radikal das ist. Also ich denke natürlich an die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, aber auch an die Fälle der Gemeinnützigkeitsentzug von Attac oder der Drohung der Gemeinnützigkeitsentzug von der Deutsche Umwelthilfe oder Campact, die ja nun mal keine linksradikale Organisationen sind. Und ich würde sagen, alle diese Fälle sind sehr unterschiedlich. Die Kunst ist Teil von diesem kritischen Diskurs, aber ist nicht der einzige Teil. NGOs und außerparlamentarische Initiativen sind auch Teil von diesem Diskurs. Und alle werden gerade kriminalisiert und durch politisch motivierte Verfahren verfolgt und eingeschüchtert.
Habt ihr denn, was jetzt den Bereich Kunst angeht, was eure Kunst angeht, eure Aktionen angeht, habt ihr denn in irgendeiner Form Erfahrungen mit dem Versuch, eure Kunstfreiheit zu beschränken? Oder würdest du schon sagen, das, was wir machen, können wir schon ziemlich frei noch machen?
Ich würde sagen, wir können noch ziemlich frei machen, aber ist ja die Frage, nimmt man sich diese Freiheit? Und natürlich kann uns auch Ähnliches passieren wie dem Zentrum. Und natürlich hatten wir unsere Rechtsverfahren. Genau, ich glaube, diese Freiheit ist nur eine performative Freiheit, die man sich nimmt von den Verhältnissen. Und man weiß tatsächlich, wie es sich gezeigt hat, nie hat man diese Freiheit oder kommt dann so ein Verfahren um die Ecke.
Also laut Nina vom Peng-Kollektiv bleibt da eben schon noch, damit können wir schon einen Haken dran machen an die eine Frage, es bleibt laut ihrer Aussage zumindest eben doch irgendwas davon zurück. Also man kann jetzt nicht sagen, gut, ist alles eingetütet.
Ja, ja, wir werden später auch nochmal im Podcast erfahren, dass natürlich, das ist jetzt nicht das allererste Mal in der Geschichte der Kunst, dass es natürlich Ermittlungen gibt, Verfahren gibt, dass es natürlich, dass die Grenzen der Kunstfreiheit ausgelotet werden, wie man so schön sagt. Und das spielt natürlich immer wieder eine Rolle. Die Frage ist halt, ob auch alle rechtzeitig dann alertet sind und sagen, oh, ja. Achtung, dagegen muss man was tun, da muss man sich erheben. Das darf tatsächlich nicht in Gefahr geraten.
Ja, was ich von Nina auf jeden Fall auch wissen wollte, ist, wie es denn eigentlich mit deren Anspruch aussieht. Also mit dem, was sie erreichen wollen oder besser gesagt, warum sie eigentlich, um ihre Ziele zu erreichen, zum Mittel der Kunst greifen. Ja, also da sind ja auch Wissenschaftler und Aktivisten dabei, nicht nur Künstler, wenn man so will. Und ja, da hat sie gesagt, einerseits schwere Frage, weil natürlich immer die Frage ist, was ist Kunst eigentlich? Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz in einer halben Stunde endgültig zu beantworten. Aber ja, trotzdem ist die Frage eben, warum greifen die Aktivisten von Peng eben zum Mittel der Kunst?
Wir benutzen auch die Kunst, um eine bestimmte mediale Reichweite zu erreichen und natürlich auch, um Provokationen zu schaffen, die an der Grenze zwischen Aktivismus und Kunst sind. Also ich würde sagen, wir sind trotzdem noch gut mit einem Bein auf der Straße und im Aktivismus. Trotzdem, die Kunst gibt einem die Möglichkeit, Diskursen in andere Sphären zu führen.
Das heißt aber schon, man könnte sagen, ihr benutzt die Kunst auch irgendwie ein bisschen.
Ach, aber die Kunst benutzt auch uns, weil die Kunst muss ja auch immer zeigen, sie ist am Puls der Zeit und sie ist gesellschaftlich relevant und politisch wichtig. Und ich glaube, wenn man überhaupt von einem instrumentellen Verhältnis sprechen will, dann muss man es halt schon in beiden Seiten machen. Trotzdem würde ich sagen, am Ende des Tages, was zählt, sind die Inhalte, die man rüberbringt.
Was würdest du sagen, wie groß ist der Impact, den solche Aktionen wie die das Zentrum für politische Schönheit macht, die ihr macht, die aber auch Künstler machen, wie zum Beispiel Ai Weiwei. Welchen Impact haben solche Sachen? Also gerade das Thema Migration haben ja ganz viele aufgegriffen. Also dann, da gab es ne, die Westen, die Rettungswesten, die Ai Weiwei verarbeitet hat. Ihr habt Aktionen gemacht. Das Zentrum für politische Schönheit hat dieses Thema auch aufgegriffen. Würdest du sagen, von all diesen Aktionen geht in irgendeiner Form auch ein oder ist ein Erfolg ausgegangen? Hat das irgendwas gemacht oder hat es dann doch am Ende, wäre irgendwie sozusagen die vielleicht ein bisschen pessimistische Sicht, am Ende hat es dann doch nur die erreicht, die sowieso schon auf der quasi auf eurer Seite waren, wenn man so will, wenn man es in Seiten einteilen will?
Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also einerseits ist die Frage des Impacts eine schwierige. Ich meine, jetzt selbst die Organisation, die das größten und wichtigsten Impact hatten, wie die Sea-Watch oder die ganze Zivilseenotrettung, denen sind die Hände gebunden. Also sie haben im Moment auch keinen Impact, weil sie daran verhindert werden. Deswegen Sachen am Impact zu messen, ist immer schwierig. Insgesamt würde ich sagen, also das Zentrum vielleicht noch mehr als wir, hat eine Reichweite, die definitiv nicht nur die eigene Kreise erreicht. In unserem Fall, als wir 2015 eine Kampagne zur Dekriminalisierung von Fluchthilfe gemacht haben, haben wir auf jeden Fall versucht und auch geschafft, dass es nicht nur eine Kunstaktion ist, sondern Leute haben tatsächlich als Antwort auf unseren Aufruf Menschen mitgenommen über die Grenzen und nach Deutschland gebracht. Und wir haben für diese Menschen auch, wenn sie erwischt wurden, die Rechtskosten übernommen.
Nina vom Peng-Kollektiv, die so ein bisschen ja die ersten Reaktionen aus der Seite, von der Seite der Leute, die eben auch Aktionskunst, politische Kunst machen, so berichtet hat nach den ganzen Aufregungen über das Zentrum für politische Schönheit. Und wir schmeißen natürlich jetzt die ganze Zeit so mit diesen ganzen Begrifflichkeiten durch die Gegend und wollten aber auch schon nochmal jemanden in diesem Podcast dabei haben, der uns so ein bisschen einordnet, worüber wir hier gerade sprechen und in welcher Tradition all das eigentlich steht, weil wir natürlich ja alle gerade dank Social Media, jetzt klingt auch Christine endlich mal wieder wie 500 Jahre alt, aber gewöhnt sind, dass wir immer nur auf ein Ereignis gucken und eine Empörung und denken, nie war sowas schon mal da. Und du warst also beim Peng-Kollektiv. Ich habe auch dieses gemütlich kuschelige Funkhaus verlassen und bin in die Räumlichkeiten der neuen Gesellschaft für bildende Kunst gefahren in Berlin.
Auch nicht mehr so neu.
Nicht mehr so neu, genau. Das ist ein Ergebnis quasi einer Spaltung eines großen Berliner Kunstvereins im Jahr 1969 infolge der Studentenrevolte. Also passt schon auch mit diesem ganzen aktivistischen Background. Und Ingo Arendt ist eines der Präsidiumsmitglieder, eines von dreien. Ansonsten ist das ganze Ding basisdemokratisch organisiert. Und als wir angefangen haben zu reden, kamen wir eben erstmal auch eigentlich auf das, was ihr da besprochen habt mit dem Peng-Kollektiv, nämlich der Frage, ob dieses Label Kunst oder ob Kunst quasi wie ein Label eigentlich auch vom Zentrum für politische Schönheit manchmal ausgeliehen wird, um eben weitergehen zu können als eine stinknormale Aktivistengruppe.
Ich würde auch die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit unbedingt einordnen unter solchen, die Kunst gelegentlich als Tarnanzug benutzen, um eben sehr massiv auf politische Missstände aufmerksam zu machen. Die Grenze zur politischen Aktion ist bei dem Zentrum für politische Schönheit oftmals überschritten gewesen. Ich bin selber natürlich überhaupt als kritischer Publizist und als Freund der politischen Kunst oft unzufrieden mit dem Zentrum für politische Schönheit, weil die so den Kunstbegriff für sich reklamieren, ihn aber eben auch übertreiben. Also ich meine, eine gute politische Kunstaktion, die zeigt eben auch, dass es um eine symbolische Maßnahme geht und nicht eine Maßnahme, die sie bis zum bitteren politischen Ende verfolgen will. Deswegen gefällt mir zum Beispiel ein politischer Künstler oder ein Aktionskünstler wie Christoph Schlingensief eigentlich sehr viel besser, der teilweise auch radikale und spektakuläre Aktionen gemacht hat. Denkt man an Baden im Wolfgangsee, wo man Helmut Kohl im Urlaub am Wolfgangsee überraschen wollte und durch das massenhafte Baden den Anstieg des Wolfgangsees erreichen wollte, um das Wohnhaus von Helmut Kohl zu fluten, damit der nun wiederum darauf aufmerksam wird, dass die Anzahl der Arbeitslosen im Land so sehr steigt. Ne? Da war klar, das ist eine symbolische Aktion und die soll sehr drastisch, ne, und nicht mit einer besonders raffinierten Ästhetik eben zeigen, um was es den Leuten geht. Und denen war aber klar, dass sie diese Sache nicht komplett bis zum Ende ausführen. Und der moralinsaure und teilweise missionarische Ernst des Zentrums für politische Schönheit, der führt für meine Begriffe ein Stück weit über die Aktionskunst so hinaus, dass ich dann auch schon selber manchmal sage, dass ihr solltet jetzt einfach sagen, dass ihr Kunst machen wollt, nicht? Und dieses Wort Schönheit im Titel des Zentrums täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass es ihnen eigentlich um politische Mobilisierung geht und nicht so sehr um ästhetische Mobilisierung.
Also fehlt, um das zusammenzufassen, in den Aktionen des Zentrums für politische Schönheit, so nach deiner Einschätzung zumindest, dass die Kunst dann doch, also dann wird der Kunstbegriff genommen, um unter dem Label was zu können, was man so sonst nicht machen dürfte.
Genau. Die sind eben einfach ganz klar an der Grenze zur Politik. Sie wollen eigentlich Politik machen, ne? Und kommen auf einen Punkt, wo sie im Grunde kurz davor sind, also eine Bürgerinitiative zu gründen, die gegen die unhaltbaren Zustände in der Migrationspolitik vorgehen. Und da, finde ich, kommt auch dann die symbolische Kraft der Kunst zu kurz einfach, ne?
Was ist denn eigentlich nochmal der Unterschied für alle Laien? Politische Kunst, Aktionskunst, ist das eigentlich das Gleiche? Worüber sprechen wir jetzt gerade nochmal?
Aktionskunst ist natürlich immer eine, die in den öffentlichen Raum eingreift, die die Zuschauer involvieren will. Picassos Guernica, das heute auch im Vorraum des UNO-Sicherheitsrats in New York hängt, beziehungsweise eine Kopie davon, ist politische Kunst, aber ist natürlich keine Aktionskunst.
Also, sag nochmal ein paar Worte zu Guernica.
Ja, also das ist ja das Picassos Bild, was als Reaktion auf den Überfall der deutschen Legion Condor auf dieses baskische Städtchen entstand, eine drastische ästhetische Notwehrmaßnahme von einem aus dieser Region selbst stammenden Künstler, der gegen dieses politische Verbrechen, wenn man so will, Massenmord an Zivilisten, protestieren wollte und natürlich eben heute zu einem der Symbole der politischen Kunst geworden ist. Es hängt im Museum Reina Sofia in Madrid, darf eigentlich auch nicht mehr verliehen werden und eine Kopie hängt im UNO-Sicherheitsrat als stete Mahnung, dass die Politik eigentlich solche Sachen in Zukunft verhindern soll. Das ist eine klassische Inkunabel der politischen Kunst. Wir kennen in Deutschland aus den 70er Jahren Klaus Steegs, deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen, ein legendäres Plakat. Das sind aber eben alles sozusagen Kunstwerke, die über die Motivik oder über die Malweise eine politische Aussage treffen und nicht so sehr Sachen, die sozusagen in den öffentlichen Prozess, in den Prozess der Willensbildung oder in den öffentlichen Raum eingreifen, um Leute zu mobilisieren und, wenn man so will, auch die Trennung zwischen Zuschauer und Künstler aufheben wollen, die auch einen anderen Werkbegriff haben. Es geht um prozesshafte Strukturen, also Kunstwerke, die im Prozess und Austausch mit den Zuschauern entstehen. Großartiges Beispiel eigentlich auch wiederum Schlingensief. 2000 hat er in Wien während der Wiener Festwochen ja in Wien auf einen zentralen Platz diesen Container gestellt, wo Asylbewerber drin saßen und man konnte über eine Website, die hieß Ausländer raus, .at mit abstimmen darüber, welcher der Asylbewerber, die dort in dem Container saßen, dann des Landes verwiesen werden sollten. Nicht? Also eine großartige Aktion insofern, weil sie, das ästhetische Potenzial liegt darin, dass sozusagen die Inversion des Zuschauerstandpunktes, man war gezwungen, sich sozusagen in eine Haltung zu begeben, wo man selber über das Schicksal eines Asylbewerbers entscheiden sollte. Und diese Umkehrung des Bewusstseins, die macht die Qualität dieser Aktion aus, finde ich, eine bessere Aktion als manche Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Und da kann man dann eben schon erkennen, dass es eben immer um diesen Prozess und den Austausch zwischen Zuschauer und Künstler geht und weniger um ein Mahnmal einer bestimmten politischen Tat oder eines bestimmten politischen Anliegens.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass Ingo Arendt da von dem Tarnanzug Kunst gesprochen hat, den manche Aktivisten sich eben vielleicht ein bisschen überstreifen. Finde ich super interessant. Gleichzeitig würde ich sagen, wer möchte derjenige sein, also ich auf jeden Fall nicht, der entscheidet, hier ist diese Trennlinie, hier fängt es an, zu viel Politik zu sein und zu wenig Kunst zu werden und so. Das ist ja unglaublich schwer zu sagen. Da kann man ja nicht irgendwo eine Linie ziehen und jetzt auf der einen Seite der Linie ist so, auf der anderen ist so. Und bei Schlingensief, ja, da gucken wir jetzt auch so ganz doll im Nachhinein. Ja, also schon, das ist alles schon eine Weile her. Und im Nachhinein guckt man dann vielleicht auch nochmal anders drauf, auf die Aktionen, die jetzt zum Beispiel sowas wie das Zentrum für politische Schönheit macht.
Ja, ich das finde ich auch eine interessante Frage und vor allem ist es natürlich gut, wenn, also es klingt jetzt irgendwie auch so obertantig, aber natürlich müssen diese Grenzen mega gummiartig in alle Richtungen ausgebreitet sein und wenn nicht, dann passiert es ja schon, dass jemand sagt, Moment, vielleicht kann ich hier eine Straftat feststellen und steht es wirklich noch unter der Kunstfreiheit und was ich aber auch interessant finde an dieser ganzen Diskussion, dass es offenbar schon auch so eine Veränderung gibt in dem Blick auf Kunst, den mir Ingo Arendt geschildert hat, als ich ihn gefragt habe, was er denn für einen Eindruck hat, wie politisch oder nicht politisch ist denn Kunst im Allgemeinen, wenn man mal so richtig krass pauschal draufschaut, was heutzutage an neuer bildender Kunst denn so entsteht.
Also ich würde sagen, dass die politische Kunst, die in Deutschland meinetwegen in den 60er Jahren besonders durch die Studentenrevolte natürlich befördert worden ist, heute eigentlich Mainstream geworden ist. Ich fahre beispielsweise sehr viel auf Biennalen und das ist ja so eine neue Form sozusagen der Kunstdarstellung in einem internationalen Rahmen. Und da kann man, eigentlich kann heute ein Biennale-Macher eine Biennale nur machen, wenn er sie politisch macht. Also es ist quasi in fast allen Ausstellungen sozusagen, das Politische ist das Desiderat. Ja, das muss aber politisch sein. Das ist schon so ubiquitär und so flächendeckend, dass das alles politisch sein muss, dass man sich fast manchmal nach einer La-Polar-Ästhetik zurücksehnt und man fragt sich, was die größere Befreiungsleistung manchmal bei ästhetischen Produkten ist. Nicht? Also wenn Lucio Fontana einen Schnitt in die Leinwand gemacht hat und damit sozusagen eine Art dreidimensionalen Raumeroberung vollzogen hat, habe ich manchmal das Gefühl, jemand, der diesen Schritt gedanklich nachvollzieht, für den ist die Emanzipationsleistung zu erkennen, dass man gedanklich in einen dreidimensionalen Raum vorstoßen kann, vielleicht eine größere politische Erfolg, als bei irgendeiner Aktion darauf gestoßen zu werden, dass auf etwas gestoßen zu werden, was er eh schon weiß, nämlich, dass Migration schlecht gehandhabt wird, dass der Finanzkapitalismus uns alle überwältigt und ähnliche Anliegen. Ich will keine Absage an die politische Kunst formulieren. Das ist ein vollkommen legitimer Bestandteil der Kunst, aber ich glaube, dass die eigentliche politische Sprengwirkung in der Kunst in der Ambivalenz liegt, mit der sie auftritt, nicht von vornherein zu eindeutig sich zu positionieren. Die Ambivalenz, die sie auf den Betrachter überträgt, die diesen dazu bringt, seine eigenen Wahrnehmungsbedingungen zu hinterfragen, ist manchmal wichtiger, als mit einem klaren Anliegen aufzutreten. Also das ist für mich auch eine politische Kraft. Ich habe nichts gegen politische Kunst, aber manchmal habe ich so das Gefühl, da ist sie stärker.
Sagt der Ingo Arendt. Also, das fand ich gut, das nochmal zu betonen mit dem natürliches politische Kunst. Nee, ich möchte das gar nicht sagen, das fand ich gut, das zu betonen. Sagt Ingo Arendt.
Ich möchte das gar nicht sagen.
Ich möchte es gar nicht sagen, was ich gesagt habe.
Soll ich was Alternatives sagen?
Ja.
Ich würde an der Stelle sagen, dass dieser Hinweis immer politisch, immer politisch, immer politisch, muss es sein, hat er ja gesagt, vielleicht ein bisschen zu oft, an dieser Stelle einen Platz bietet für einen guten Cliffhanger, nämlich wir werden in diesem Podcast auch noch suchen nach unpolitischer Kunst.
Das stimmt.
Mehr
und dann werden
wir uns
so ganz krass entspannen, aber währenddessen natürlich weiterhin nebenbei darüber nachdenken, ob das eigentlich wirklich okay ist, einfach sich mal so gehen zu lassen. Vielleicht davor noch ein schönes Schlusswort, weiß ich auch nicht, ob das Schlusswort heißt von Ingo Arendt, aber diese Kunstfreiheitsdebatte, die aufgetreten ist, die hat ja schon, also die Kunstfreiheit kommt eigentlich in diesem ganzen Geknister und Gerede und Gediskutiere rund um das Zentrum für politische Schönheit und diese Ermittlungen und so weiter eigentlich gar nicht so schlecht weg, fand ich zumindest.
Naja, das Bewusstsein dafür muss man in jeder Generation, einfach keine Ahnung, jede Dekade wahrscheinlich einfach erneuern. Nicht? Also jetzt, der Vorgang war so bodenlos, dass auch dem ahnungslosesten Menschen klar werden musste, was da schiefgelaufen ist. Nicht? Aber die ganze Geschichte, meinetwegen unserer Republik, ziehen sich die Angriffe auf die Kunstfreiheit. Nicht? 1968 fällt mir ein, wurde das Musical Hair verboten, ja, von den Behörden. In den 70er Jahren gab es einen Angriff von CDU-Bundestagsabgeordneten in den Räumen der Parlamentarischen Gesellschaft in Bonn auf Werke des Grafikers Klaus Steg. Mir fällt ein, dass der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, als Frankfurter Immobilienunternehmer in den 80er Jahren, 1985, gegen die Aufführung eines Theaterstücks von Rainer Werner Fassbinder, die Stadt der Mühle und der Tod, protestierte. Nicht? Also da gibt es eine lange Linie. Das ist jetzt nicht der erste Fall, wo die Kunstfreiheit bedroht ist. Da muss man immer wieder das Bewusstsein für schärfen. Und möglicherweise hat dieses abenteuerliche, fast geradezu kafkaeske Behördenversagen oder die Performance der Behörden dazu geführt, auch in breiteren Bevölkerungskreisen als der engeren Kunstkraut dafür zu sorgen, dass da manchmal doch einiges ordentlich schief hängt.
Lustig, dass du sagst, die Performance der Behörden.
Ja, es hatte natürlich, also so wie es rüberkam, nicht, also es gab ja schon diese Andeutung vorher, dass bei dieser Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung das Zentrum nicht auftreten darf, beziehungsweise Philipp Ruch ausgeladen wurde da, und dann hieß es im Hintergrund vor was. Also es hatte so etwas von einem langsam herannahenden Gewitter, man nahm die ersten Donner schon früher wahr und da hätte man natürlich auf die Idee kommen können, oh, ist wieder eine geschickt eingefädelte Aktion, ne, wo auch vielleicht ein paar tölpelhaft agierende öffentliche Personen nicht richtig gemerkt haben, wie sie da involviert waren. Aber jetzt hat sich eben herausgestellt, dass das doch ein Vorsatz war.
Unsere Trainer in diesem Podcast, die seufzen auch so wie wir gerade, finde ich, habe ich gerade gedacht. Man muss dann schon seufzen.
Ist auch schon spät geworden.
Ja, und wir haben aber auch auf jeden Fall jede Menge über, haben wir was gelernt. Ach, der Erkenntnisgewinn dieses Podcasts. Ich glaube auf jeden Fall, den gibt es. Und vor allem gibt es so einen kleinen Erschöpfungsgewinn bei so viel Politik in der Kunst. Und diese Erschöpfung hat auch Thorsten Janschek gespürt. Den kennt ihr vielleicht schon aus diesem Podcast. Er taucht hier manchmal auf.
Klimakunst zum Beispiel.
Bei Klimakunst, immer wenn was mit Kunst ist oder so, oder mit Künstlern und Bücher aufgeräumt haben wir hier schon. Der arbeitet auch im Deutschlandfunk Kultur, ist auch Kunstkritiker und Kunstliebhaber und befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts auf der Art Cologne.
Da geht es um Kunst, aber auch um Kommerz.
Und wir haben, machen wir das jetzt wie im Radio, wir haben vorhin ein Gespräch mit ihm geführt, mit eben diesem Thorsten Janschek, der verzweifelt war auf der Suche nach Glück. Herr Janschek sucht das Glück.
Ach, mir ist eine ganze Menge politischer Kram begegnet. Zum Beispiel habe ich fast, sah es aus wie ein Totenhemd oder zumindest ein Nachthemd, darauf ist gestickt. Save Syria, eine russische Künstlerin, die das gemacht hat. Man kommt an irgendwelchen Kreuzen von Jonathan Mese auch schwer vorbei. Ich stehe gerade vor Skulpturen, die mehr oder weniger irgendwas mit Atomkraft zu tun haben. Also die Porträts sind der Erfinder. Ich bin jetzt bei einem Galeristen, nämlich Rupert Farb, Galerie Farb aus Düsseldorf. Und man läuft in das Politische rein und eigentlich will man dem entfliehen, weil der ganze Alltag doch schon so politisch ist. Also von Fridays for Future, Frau Merkel muss ihre Nolde abhängen, weil sie plötzlich erkannt hat, dass er plötzlich ein Nazi ist, was man eigentlich immer schon hätte wissen können und so weiter und so weiter. Also eigentlich will man dem Ganzen doch entfliehen und sucht hier eigentlich etwas, was nicht politisch ist, sondern nur schön.
Ja, Ingo Arendt hat auch schon in unserem Podcast übrigens gesagt, dass dieser ganze, das Politische in der Kunst seit den 68ern so Mainstream geworden ist, dass man sich fast danach sehnt, dass es mal irgendwie andersrum daherkommt und nicht so plakativ. Aber wenn du jetzt raus willst aus dieser ganzen Politik-Kunst-Verknüpfung, kann dir da vielleicht irgend so ein Galerist, vielleicht der, neben dem du stehst, helfen, dass du einfach mal schöne Kunst bekommst?
Ich würde ihn mal einfach fragen, vielleicht sagt er auch erstmal Hallo.
Guten Tag.
Herr Farb oder Rupert, eigentlich Ruperten wir uns ja. Ich suche was definitiv nicht politisch ist. Also du hast mir diese Sache mit den Atomkraft, da bin ich sofort weggedreht, weil es darf nicht politisch sein, weil die Welt ist so politisch, ich brauche was anderes. Gibt's was?
Naja, wir haben alte Arbeiten dabei von Alfonso Hüppi. Es sind alte Bretter, die er bemalt. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, der Nachhaltigkeitsgedanke, die Umweltproblematik, aber
klimaneutral?
Es ist eher eine Art Povera, also mit einfachsten Brettern, mit einfachsten Materialien großartige Malerei zu schaffen, die er dann auch noch ironischerweise auf Leinwand klebt. die Leinwand aber nicht aufgezogen ist, sondern einfach flach an der Wand ist.
Wo ist denn das? Lass uns da mal hingehen. Ja, da, hier. Ach ja, jetzt gehen wir hier.
Also das sind eben einfache Holzbretter.
Ja, schön blau bemalt mit weiß, aber vielleicht doch zu viel Lack, also chemisch.
Es ist insofern eine unpolitische Arbeit, weil sie eben jetzt anders als bei Helmut Schweizer, wo es um die Atomthematik geht, hier wirklich es eher um die Bildästhetik geht und um dieses Artepowera-Material, also einfache Hölzer, einfache Bretter, die ihr irgendwo findet und dann ästhetisiert, indem man sie bemalt.
Rupert, hast du eigentlich diese Auseinandersetzung mit diesem Zentrum für politische Schönheit mitbekommen und hast du da eine Meinung dazu?
Ja, ich habe sie mitbekommen. Ich war vor allem schockiert über die Verbindungen des Staatsanwalts zur AfD und war schockiert, wie er versucht hat, eine Künstlergruppe als kriminelle Vereinigung darzustellen. Es sind ja normalerweise schwerstkriminelle Rockerbanden oder Drogenkartelle, die als kriminelle Vereinigung gesehen werden oder als terroristische Vereinigung. Da war ich erschrocken, wie man die Kunstfreiheit angreifen kann.
Zentrum für politische Schönheit, wäre das nicht was für deine Galerie? Ich meine, die machen ja auch irgendwie Kunst, Aktionskunst.
Ja, es ist eine Aktionskunst. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Künstlergruppe ist, die in dem Kunstmarkt agieren will. Ich glaube eher nicht. Also bei aller Sympathie, die ich für die habe, ich fand auch dieses Mahnmal, was sie dem Höcke vor die Nase gestellt haben, großartig. Habe das auch auf Facebook damals beworben, weil ich es eine unheimlich intelligente Idee fand. Aber ob die jetzt auf so eine Messe passen und in eine Galerie, was ein kommerzieller Betrieb ist, habe ich meine Zweifel.
Verkauft sich nicht.
Ach, das ist ja nicht mein Argument. Ich habe viele Künstler, die sich nicht verkaufen und trotzdem gute Künstler sind. Aber die Frage ist, ob so eine Gruppe sich so korrumpieren lassen darf, um marktgängig zu werden. Da glaube ich eher, dass die das gar nicht wollten.
Vielleicht haben Sie es ja gehört, die Kolleginnen und Kollegen vom Zentrum für politische Schönheit.
Und vielleicht ist da nochmal die Folge 2 Fortsetzung für irgendwann später schon mal zumindest angerissen, nämlich die Frage, ob die Freiheit viel eher durch Marktmechanismen in der Kunst gefährdet ist, weil man nur noch das macht, was sich verkaufen lässt.
Aber ist das, Julius Stucke, nicht eine rhetorische Frage zum Abschluss dieses Podcasts?
Tja, und vielleicht auch eine, die viel zu spät kommt. Aber es bleibt noch die Frage, haben wir die Kunst heute benutzt oder hat die Kunst uns benutzt?
Ich glaube, es handelte sich um ein gegenseitiges Benutzungsverhältnis. Und wenn ihr uns von euren Erfahrungen mit diesem Podcast und mit Kunst im Allgemeinen oder Besonderen berichten möchtet, dann freuen wir uns krass. Schreibt uns an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Genau, und ihr könnt natürlich auch das Internet benutzen, um uns an allen möglichen Orten zu liken und zu folgen.
Ja, zu followen.
Followen, pardon.
Richtig, und zu bewerten.
Genau.
Genau.
Und wiederhören nächste Woche, wenn du gemeinsam mit Johannes Nichelmann die Welt rettest.
Das mache ich, ganz sicher, fest versprochen.
Super, dann wird alles gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Könntest du dir eine Utopie vorstellen, in der alle eure Aktionen überflüssig werden, die Ziele sind erreicht, was macht ihr dann? Macht ihr dann nur noch Kunst um der Kunst willen, oder?
Also dann chillen wir endlich. Das wäre super. Das wäre super. Aber ob wir das jemals erleben werden, das bezweifle ich jetzt im Moment.